Fall 23 aus der Koansammlung Mumonkan. Denke weder gut noch böse. Der sechste Patriarch wurde von dem Mönch Myo bis zum Berg Taiyu verfolgt. Als der Patriarch Myo kommen sah, legte er das Gewand und die Schale auf einen Felsen und sagte: Dieses Gewand bedeutet Vertrauen. Es sollte nicht darum gekämpft werden. Wenn du es nehmen willst, dann nimm es jetzt. Myo versuchte es zu bewegen, aber es war so schwer wie ein Berg und wollte sich nicht rühren. Schwitzend und zitternd rief er aus: Ich kam wegen des Dharmas, nicht wegen des Gewandes. Bitte unterweise mich. Der Patriarch sagte: Denke weder gut noch böse. In diesem Augenblick, wo ist das wahre Selbst des Mönchs Myo? Bei diesen Worten wurde Myo unmittelbar erleuchtet. Sein ganzer Körper war schweißbedeckt. Er weinte und verbeugte sich und sagte: Über die geheimen Worte und die geheime Bedeutung, die du mir gerade eröffnet hast, gibt es noch etwas anderes, tieferes? Der Patriarch sagte: Nichts von dem, was ich dir gesagt habe, ist geheim. Wenn du in dein eigenes wahres Selbst schaust, alles, was es tieferes geben könnte, findet sich dort. Myo sagte: Ich war viele Jahre lang bei den Mönchen unter Gunin, konnte aber mein wahres Selbst nicht verwirklichen. Aber jetzt, nachdem ich deine Instruktionen erhalten habe, weiß ich, es ist wie ein Mann, der Wasser trinkt und weiß, ob es warm oder kalt ist. Mein Laienbruder, du bist jetzt mein Lehrer. Der Patriarch sagte: Wenn du es sagst, aber lass uns beide Gunin unseren Lehrer nennen. Achte auf den Schatz und halte, was du erreicht hast. Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, bei diesem Koan handelt es sich um einen kleinen Auszug aus dem sogenannten Plattform-Sutra. Manchmal wird es auch Hochsitz-Sutra genannt. Ich werde es jetzt Plattform-Sutra nennen. Ein klitzekleiner Auszug, aber als Koan schon sehr lang. Und ich weiß aus meiner Zeit noch, wie sehr ich es gefürchtet habe, wenn so ein langes Koan mitten im Session auf einmal aufkam und man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie man sich den Text dann merken kann. Und wie soll man das dann überhaupt in seine Meditation einfügen? Kennt ihr vielleicht auch. Am besten, man merkt sich erstmal nur ein oder zwei Kernsätze und dann geht es so langsam weiter. Aber heute haben wir ja Zeit und wir können uns dieses Koan anschauen und genüsslich auseinandernehmen. Der sechste Patriarch wurde von dem Mönch Myo bis zum Berg Taiyu verfolgt. Allein schon da kommt man doch ins Überlegen, warum wurde er verfolgt? Da muss es doch eine Vorgeschichte geben. Und wieso war das überhaupt ein Patriarch? Das ist natürlich eine nachträgliche Ehrenbezeichnung. Und dieser Mensch hieß Huineng oder auf Japanisch Eno. Und jetzt folgt ein weiterer Auszug aus dem Plattform-Sutra, praktisch die Vorgeschichte zu dem, was in dem Koan-Text erwähnt wird. Eno war sehr arm. Sein Vater war zwar ein kaiserlicher Beamter gewesen, aber in Ungnade entlassen worden. Die Familie musste das kaiserliche China verlassen und lebte in einer der eroberten Provinzen, quasi in einem Barbarenland. Also in China war das ziemlich streng. Entweder man lebte im Kernchina oder es gab die Uiguren oder wie die ganzen Tataren, wie die ganzen Randprovinzen hießen. Das war alles Barbarenland. Sein Vater starb dann auch bald und Eno blieb alleine mit seiner Mutter zurück. Waisenrente oder irgend sowas gab es natürlich nicht. Und ohne irgendeine Ausbildung blieb ihm nichts anderes übrig, als Holz im Wald zu sammeln und das Holz zu verkaufen in der Stadt. Das war so ungefähr die niedrigste Tätigkeit, die man sich vorstellen kann, so ähnlich wie Wasserverkäufer. Also alles ziemlich trist und aussichtslos. Erinnert so ein bisschen an Aschenputtel. Aber Aschenputtel wurde gerettet aus dem Elend. Und Eno auch. Und das kam so. Als er einmal Holz für einen Kunden sammeln wollte, besser hatte er es schon gesammelt, aber er wollte es bei einem Kunden abliefern, da hörte er zufällig, wie jemand das Diamant-Sutra rezitierte. Das Diamant-Sutra, eines der Kernsutren aus dem Mahayana, so bedeutend wie unser Hanya Shingyo, aber viel länger. Und er hörte gebannt zu und war hin und weg. Und es heißt, sein Geist öffnete sich und klärte sich, allein durch das Zuhören des Sutra. Und er fragte dann den Rezitator, woher haben Sie den Text? Und er sagte, vom Zen-Meister Gunin. Das Diamant-Sutra ist das Leib- und Magen-Sutra vom Zen-Meister Gunin. Der ist Abt von einem Kloster mit über 1000 Mönchen, ganz berühmt. Und da dachte Eno, da muss ich hin. Aber wie? Er musste doch für seine Mutter sorgen. Es gab keine Stiftung für wahrheitssuchende Zen-Schüler, genauso wie es das heutzutage in Deutschland auch nicht gibt. Aber glücklicherweise, wie der Zufall so spielt, irgendein reicher Holzkunde erbarmte sich seiner und schenkte Eno einen Batzen Geld. So viel Geld, dass er für seine alleinstehende alte Mutter sorgen konnte, ihr so viel Geld übrig lassen konnte, dass sie einen gesicherten Lebensunterhalt hatte. Und dann, nachdem er sich von seiner Mutter die Erlaubnis geholt hatte, machte er sich dann auf den Weg. Und der war lang. Schließlich kam Eno ja aus einer Randprovinz. Endlich kam er im Kloster an und stellte sich dem Abt Gunin vor. Der fragt natürlich als erstes, woher kommst du? Und Eno hat dann eben gesagt, wo er kam. Aus der Walachei oder aus der Pampa oder aus JWD, ich weiß nicht mehr, wie diese Provinz hieß. Und Gunin, der blaffte ihn dann sofort an. Wie kannst du jemals ein Buddha werden? Was willst du überhaupt im Kloster? Du bist doch gar kein richtiger Chinese. Also ich finde das ziemlich unverschämt. Ich wäre, glaube ich, gleich umgedreht und hätte gedacht, so ein Donald Trump und das soll ich dann als Zen-Meister annehmen, also unmöglich. Aber es war das alte China und Eno war offensichtlich schon ganz anders aufgestellt. Er hat das nicht als Beleidigung empfunden und blieb ganz gelassen und sagte, Menschen kommen aus dem Süden oder aus dem Norden, aber im Buddha-Wesen gibt es keinen Süden oder Norden. Der gesellschaftliche Stand des Barbaren ist nicht der gleiche wie der des Meisters, aber das Buddha-Wesen ist das gleich, ganz ohne Unterschied. Test bestanden, dachte Gunin. Denn er wollte ihn offensichtlich provozieren. Und Gunin hätte sich gern noch lange mit diesem Barbaren Eno unterhalten. Aber das hätte zu Missgunst und Eifersucht unter den Mönchen geführt. Rassismus und Nationalismus waren damals allgegenwärtig, mindestens so wie heute. Also sagte Gunin nur, gut, du gehst erstmal in die Reismühle. Nix damit Aufnahme ins Kloster oder so. Er wurde als Laienbruder in die Reismühle geschickt. Aber solche Mühlen gab es tatsächlich im Mittelalter bei uns auch. Das muss man sich vorstellen wie so ein riesiger Radkäfig, wie so ein Hamsterrad mit so Treppenstufen. Und dann dadurch, dass man auf diesen Treppenstufen geht, bringt man das Hamsterrad in Bewegung und damit wird dann die Mühle betrieben. Und da Eno nun keine so imposante Figur wie Buddha war, vom Buddha heißt es, dass er außergewöhnlich groß und stattlich gewesen sei. Dagegen war Eno klein und schmächtig und er musste sich einen Stein um seinen Leib binden, um überhaupt genügend Gewicht aufzubringen, damit diese Reismühle in Bewegung geht. Nach 8 Monaten in diesem Hamsterrad der Reismühle rief Gunin ihn zu sich. Dies musste wiederum im Geheimen geschehen, da Eno noch nicht zum Mönch ordiniert worden war. Und ein offizielles Gespräch wäre undenkbar gewesen. Er war ja nur ein minderer Laienbruder. Gunin sagte dann zu Eno: Ich weiß, dass deine Einsicht tief ist und ich fürchte deshalb, dass manche Neider im Kloster dir Schaden zufügen können. Aus diesem Grunde habe ich dich bewusst links liegen lassen. Eno war damit zufrieden. Auch schon beachtenswert. Und auch beachtenswert finde ich, jetzt kam es schon einige Male mit diesen Neidern und Missgunst, schon interessant, was so in einem Kloster möglich war damals. Was so unter den doch so heiligen Mönchen möglich war. Man muss sich das so erklären, das war eine extreme Standesgesellschaft in China und wer aus dem unteren Stand war, für den war die einzige Möglichkeit, entweder leistete Fronarbeit irgendwo als Knecht auf dem Feld oder er ging in ein Kloster. Dort war es nicht so knechterisch wie bei einem irgendwie Großgrundbesitzer oder selbst bei einem Bauern da als Knecht zu arbeiten. So waren eben nicht alle, die im Kloster waren, beseelte Buddhisten, sondern manche sind da einfach auch reingegangen, weil es praktischer da war, als woanders zu leben. Also so muss man sich das Klima unter einem 1000-Mönche-Kloster ein bisschen vorstellen. Gut, das nur nebenbei zu dem Klosterleben. Gunin hatte noch mehr vor mit Eno. Er hat also seine Qualitäten schon sehr früh erkannt. Und bald darauf rief Gunin alle seine Schüler zu sich. Eno war natürlich nicht dabei, er war ja kein Mönch. Gunin sagte: Ich habe nicht mehr lange zu leben. Also suche ich einen Dharma-Nachfolger, der also dann der Abt wird in diesem Kloster und meine Lehre weiterverbreitet. Und da habe ich folgende Idee. Versenkt euch tief in eure Buddha-Natur und schreibt ein Gedicht. An dem Gedicht kann ich dann erkennen, wer von euch wirklich aufgewacht ist, wer eine tiefe Einsicht hat. Also wer von euch wirklich eine tiefe Einsicht hat, das sehe ich an dem Gedicht. Da hatten alle Mönche Angst, sich zu offenbaren. Hätte ich auch. Ich habe zwar auch schon solche Erleuchtungsgedichte geschrieben, aber sich damit vor 1000 Mönchen zu zeigen und vor dem berühmten Zen-Meister Gunin, das hätte mir auch Angst gemacht. Und genauso ging es den Mönchen und dem ersten Mönch, also dem obersten Mönch, der hat sich dann doch getraut, aber auch erstmal im Geheimen, hat nachts und ohne dass ihn jemand sah, sein Gedicht aufgehängt. Und das Gedicht lautete: Der Leib ist der Baum der Erleuchtung. Der Geist ist wie ein klarer Spiegel. Bemühe dich, ihn immer wieder abzuwischen, damit sich kein Staubkorn darauf ansammelt. Gunin lobte den Vers, aber er war nicht wirklich zufrieden. Als Eno in seiner Reismühle von dem Vers hörte, dichtete er sofort einen Gegenvers. Aber Eno war ja Analphabet, also bat er einen Mönch, für ihn zu schreiben. Und das Gedicht von Eno lautete: Im Grunde gibt es gar keinen Bodhibaum und es gibt auch keinen Spiegel. Da ist überhaupt kein einziges Ding. Wo kann dann Staub ansetzen? Alle Mönche waren verwundert, dass ein Analphabet, ein Barbar, ein Nicht-Chinese oder Halb-Chinese so etwas dichten konnte. Um Eno zu schützen, hielt Gunin sich mit Lob zurück. Um Mitternacht mit zugehängten Fenstern traf er dann Eno, wieder im Geheimen, und er lobte das Gedicht und übergab ihm das Gewand. Das Gewand, das noch von Bodhidharma stammte. Und die Schale, die Essschale, die auch noch von Bodhidharma stammte. Damit machte er Enu zu seinem offiziellen Nachfolger. Ja, nun ist alles gut, denkt man. Nachfolger bestimmt, Tradition aufrechterhalten, alles in Ordnung. Denkste, Guni wusste, dass das Ärger geben würde. So ein Laienmönch aus der Provinz und dann der designierte Abt eines Riesenklosters. Das bedeutete richtig Ärger. Auf jeden Fall für Eno. Vielleicht wollte sogar Eno jemand töten, wer weiß. Also, es würde richtig gefährlich werden. Deshalb führte er Eno nachts auf einem Schleichpfad aus dem Kloster. Und einige Tage später verkündete Guni dann vor der Mönchsgemeinde: Eno ist mein Nachfolger. Die Mönche waren aufgebracht und sofort schickten sie einen Trupp von Mönchen los, um das Gewand wieder ins Kloster zu holen. Genauso wie Gunin es vermutet hatte. 2 Monate gingen ins Land, bis nur noch ein Verfolger übrig war. Die anderen hatten es aufgegeben. Und dieser Verfolger war Mio. Und jetzt beginnt unser Koan. Mit der Begebenheit, die unser Koan erzählt, ist die Sache natürlich nicht zu Ende. Sondern Eno, ich überspringe jetzt den Koantext, den kennen wir ja schon, sondern Eno wird der Archetypus des Zen-Meisters schlechthin. Seine Lebensgeschichte und seine Lehren werden von seinen Nachfolgern zum Plattform-Sutra zusammengefasst, zu einem Sutra zusammengefasst. Also sein Leben, seine Biografie und seine Lehren werden zu einem Sutra zusammengefasst. Und das ist schon außergewöhnlich, denn Sutren geben im Grunde immer die Worte Buddhas wieder. Oder es wird zumindest so getan, dass es die Worte Buddhas sind. Manche Sutren sind ja erst 700, 800 Jahre nach Buddhas Tod entstanden. Aber es redet immer Buddha im Sutra. Und in diesem Sutra taucht kein Buddha auf, sondern Huineng oder Eno. Da sieht man schon, welche Bedeutung Eno und sein Sutra haben. Alle heutigen Zen-Schulen sehen Eno als ihre Wurzel an. Eno ist der Zen-Heros überhaupt. Ein einfacher, unverbildeter Naturbursche, dazu noch klein und schmächtig, wird Patriarch. Trotz aller barbaren Vorwürfe doch ein echter Chinese, der für seine Familie sorgt, der artig seine Mutter um Erlaubnis bittet, bevor er sich als Mönch in die Hauslosigkeit begibt. Ein Analphabet, der durch das Diamant-Sutra plötzlich erleuchtet wird und das nur vom Zuhören, der allen Widrigkeiten trotzt und ein großer Zen-Meister wird. Und doch ist diese Lebensgeschichte keine echte Biografie, sondern vieles wurde geschönt und verändert. Man kann sogar sagen, auf jeden Fall die Lebensgeschichte von Eno ist im Grunde eine Art Zen-Märchen. Alleine schon die Vorstellung, dass der Sohn eines kaiserlichen Beamten Analphabet ist, ist absurd. Aber das will ich gar nicht im Detail auseinandernehmen. Man könnte diese märchenhaften Aspekte oder legendenhaften Aspekte einzeln auseinanderklamüsern und würde viele Punkte finden, die deutlich machen, dass das sehr geschönt ist. Trotzdem ist es sehr lesenswert, wie viele andere Märchen auch oder viele andere Legenden auch. Und es hat viele tiefgründige Aussagen, auch im späteren Teil. Nun fragt man sich natürlich, warum wurde dieses, ich bleibe jetzt bei dem Wort, Märchen verfasst, dieses Zen-Märchen, und zu einem Sutra verklärt. Und wer hat das gemacht? Dazu muss man wissen, dass es damals, 750 so um den Dreh herum, in China einen erbitterten Glaubensstreit zwischen der sogenannten Nordschule und der sogenannten Südschule gab. Für die Nordschule war für das Erwachen ein tiefes Verständnis notwendig. Also es war wichtig, das ganz zu verstehen. Auch erstmal logisch, aber dann natürlich auch vom Gefühl her. Also zu verstehen, dass unsere Ich-Vorstellung sehr fragwürdig ist. Zu verstehen, dass haben wollen und nicht haben wollen Leiden bedeutet. Und das Ziel der Meditation ist für die Nordschule Konzentration und Beruhigung des Geistes. Das führt dann nach und nach zu einem erleuchteten Bewusstsein. Und das erinnert doch sehr stark an das Gedicht des ersten Mönches. Der sagt ja, der Geist ist wie ein klarer Spiegel. Bemühe dich, ihn immer wieder abzuwischen, dass sich kein Staubkorn darauf sammelt. Das ist also in diesem Plattform-Sutra, wird das erwähnt als Beispiel für die Nordschule. Es wird nicht so gesagt, aber es ist ganz offensichtlich die Nordschule damit gemeint. Die Südschule dagegen behauptet, einzig und allein die plötzliche Erleuchtung bringt es. Urplötzlich wird es dem Schüler klar, dass Gefühle, Wahrnehmungen, Willensregungen, ja jegliches Bewusstsein leer ist. Leer von irgendeiner Bedeutung oder leer von irgendeinem Ziel. Die Nähe zum Gedicht von Eno ist ganz offensichtlich. Denn Eno sagt ja, im Grunde gibt es keinen Spiegel, da ist überhaupt kein einziges Ding. Wo kann dann Staub ansetzen? Die Plötzlichkeit dieser Erfahrung ist für die Südschule sogar der Prüfstein für die Echtheit der Erleuchtung. Der Streit wurde immer erbitterter, besonders nachdem die Nordschule, und das ist auch historisch belegt, die Nordschule dann einen 6. und sogar einen 7. Zen-Patriarchen ausgerufen hatte. Da gab es also richtig Krach. Und was macht man dann, wenn es bei uns zum Beispiel im Zen-Kreis zu einem Glaubensstreit kommen würde, dann würden wir eine Versammlung einberufen und würden uns zusammensetzen und darüber diskutieren. Und genau das ist passiert. Und zwar, das weiß man noch ganz genau, am 15. Januar 732 gab es ein Konzil, wo sich die Nord- und die Südschule miteinander gestritten haben. Und da fielen zwei Zen-Meister besonders auf. Auf der einen Seite der Vertreter der Südschule. Er ist der Dharma-Nachfolger von Eno. Und ich nenne ihn mal Marx, weil ich diese chinesischen Namen leid bin. Das ist immer Xiu Xin Xin Su und der andere ist dann Hui Xin Xin Xin. Also ich nenne jetzt den Vertreter von der Südschule mal Marx. Und Marx greift an. Schon Buddha hat Mahakasyapa sein Gewand vermacht. Zwar ist das Dharma nicht im Gewand, das ist klar, zwar ist das Dharma nicht im Gewand, aber das Vertrauen in die Dharma-Übertragung ist an die Weitergabe des Gewandes gebunden. Ohne Gewand kann der Dharma nicht übertragen werden. Und ohne den Dharma kann das Gewand nicht erlangt werden. So der Originalton von Marx, den wir heute noch nachlesen können. Kein Wunder, dass Mio in unserem Zen-Märchen das Gewand nicht anheben konnte. Er besaß ja nicht den Dharma, also die Verwirklichung unserer Buddha-Natur. Er war ja nicht dazu autorisiert, also kann das nicht aufheben. Der Gegenspieler von Marx kam natürlich von der Nordschule. Ich nenne ihn mal Bebel. Bebel war auch nicht dumm. Bebel sagte, wenn die Dharma-Übertragung an das Gewand gebunden ist, dann kann es ja nur jeweils einen Nachfolger geben, weil es ja nur ein Gewand gibt. Das ist doch Unsinn. Und so ging das immer weiter. Also es ging natürlich nicht nur um diese Traditionsfragen, sondern auch um inhaltliche Fragen. Und es kam zu keiner Einigung. Wenn wir uns jetzt hier im Zen-Kreis nicht einigen könnten, Was würden wir machen? Wir würden ein Papier verfassen. Wir würden 95 Thesen an die Sendotür heften, wie Luther oder sowas. Wir würden also eine Schrift verfassen. Und genau das ist damals auch passiert. Die Anhänger der Südschule haben das Plattform-Sutra geschaffen. Da haben sich einige, außerdem Marx, den ich ja nur Marx nenne, einige andere Zen-Meister, Nachfolger von Eno dran beteiligt und haben das Plattform-Sutra geschrieben. Das ist im Grunde eine Kampfschrift gegen die Nordschule. Und sie haben dann den Text, um ihm mehr Gewicht zu geben, Sutra genannt. Da aber nun wirklich auch echte Zen-Meister bei der Abfassung des Plattform-Sutras beteiligt waren, es ist nicht nur eine reine Kampfschrift, sondern es hat auch wirklich sehr viele tiefgreifende Inhalte. Es ist ein bedeutender Text. Trotzdem muss man sich immer wieder klar machen, dass es auch der Inhalt ist, die Nordschule etwas zu verunglimpfen. Und deswegen erklären sich auch manche legendenhafte Anteile daraus. Das Sutra konnte sich durchsetzen und damit auch die Südschule. Wir alle, jede heute existierende Zen-Richtung, berufen sich auf Eno als unseren Dharma-Vorfahr. Auch wenn die Polemik gegen den allmählichen Übergang zur Erleuchtung wohl mittlerweile Geschichte ist oder nicht mehr so wichtig ist. Allein wenn wir uns Thich Nhat Hanh anschauen, dann merken wir, dass bei den Lehren von Thich Nhat Hanh, dass da wieder viel Nordschule dabei ist. Also diese strikte Trennung Südschule, Nordschule, der einzige wahre Weg, ist sowieso immer gefährlich. Es gibt verschiedene wahre Wege und die Nordschule hat genauso ihre Berechtigung gehabt und hat sie auch noch. Auch diese Fixierung auf die Plötzlichkeit der Erleuchtung kann man so nicht aufrechterhalten. Wir alle wissen ja aus der Geschichte und auch aus der aktuellen Geschichte, dass auch ein erleuchteter Meister einen Rückfall haben kann und ganz unerleuchtet ziemlich viel Scheiße bauen kann. Also gibt es gibt keine Gütesiegel für irgendetwas, für Erleuchtung. Und auch die Plötzlichkeit der Erleuchtung ist nicht das Gütesiegel an sich. So, jetzt haben wir uns viel mit dem Hintergrund vom Plattform-Sutra beschäftigt. Aber zurück zum Koran. Dass Eno gelebt hat, ist ja klar. Bei aller Legendenhaftigkeit, natürlich hat Eno gelebt. Wie bedeutend er als Zen-Meister war, weiß man nicht. Heinrich Dumoulin, das ist ein berühmter, bedeutender Historiker, der über den Zen-Buddhismus zwei anerkannte Werke geschrieben hat, der beschreibt ihn als wohl eher durchschnittlichen Zen-Meister, der dann halt nachträglich benutzt worden ist für diesen Streit. Das ist auch egal. Ich finde es sogar vielleicht viel interessanter, wenn er eben nicht so ein Heros ist, sondern wenn er eher ganz normal ist. Und deswegen finde ich es auch so liebenswert, wenn so ganz nette Züge auftauchen von Eno. Es gibt auch eine andere Fassung von diesem Plattform-Sutra, eine andere Fassung als in unserem Koran vorkommt. Und zwar in der Fassung ist Mio nämlich ein ehemaliger General, der lange Zeit in der Armee gedient hat, als General wohlgemerkt, und dann ins Kloster gegangen ist. Und Mio wird in dieser Fassung des Plattform-Sutras als roh und leicht erregbar beschrieben. Deswegen versteckt Eno sich auch, weil er einfach Schiss hat vor diesem groben Kerl. Und er ruft auch seinen Versteck hervor, ganz ängstlich. Dieses Gewand stellt Vertrauen dar. Mit Kraft und Gewalt lässt sich nicht nehmen. Er hat einfach auch Angst um sein Leben. Und Mio, der ist irritiert. Er hat Kampf erwartet, das kennt er als General, nicht? Auch wenn er jetzt schon längere Zeit im Kloster war. Er hat Kampf erwartet. Und nun das, da sitzt einer, den sieht man gar nicht, im Gebüsch. Alles, was Mio haben wollte, liegt vor ihm, das Gewand und die Schale. Und das soll nun alles gewesen sein. Er zögert, der Mio. 2 Monate lang war er mit der Verfolgung beschäftigt, hat Leute gefragt, wo ist der und der hingelaufen. Und ist der Einzige, der übrig geblieben ist von der Verfolgertruppe, der Hartnäckigste. Jetzt hat er alles erreicht, was er wollte. Das Gewand liegt vor ihm. Und nun dieses, ein sanftes Wort von Eno, kein Kampf, kein Widerstand. Und da fragt Mio sich zum ersten Mal, bin ich wirklich der Richtige, um das Gewand von Bodhidharma zu nehmen? Steht mir das wirklich zu? Bin ich das wirklich? Er nähert sich dem Gewand, will es aufheben. Das Gewand, das ja so viel Geschichte in sich trägt, das sind ja fünf berühmte Zen-Meister, die das Gewand vorgetragen haben, steht vor dem Gewand, will es hochheben und in dem Moment gibt er auf. Ich bin das gar nicht. Ich bin das überhaupt nicht. Ich bin ein kleiner, demütiger Zen-Schüler, denkt er. In dem Moment wird ihm das klar. Und zitternd ruft er aus, ich kam wegen des Dharmas und nicht wegen des Gewandes. Bitte unterweise mich. Da ist eine ganz große Wandlung bei Mio passiert, weil er kam eigentlich wegen des Gewandes. Und jetzt wird ihm auf einmal klar, dass es Quatsch ist. Ich komme wegen des Dharmas. Bitte unterweise mich. Und toll ist dann eben Enos Antwort, die wir ja schon kennen. Denke weder gut noch böse. In diesem Augenblick, wo ist das wahre Selbst des Mönches Mio? Und auch der Rest ist kristallklares Zen. Ich werde das nochmal auf die Situation hier in der Sendung, ich halte einen Vortrag, zurückführen. Wir können das ganz genau auf jetzt auch beziehen. Nichts von dem, was ich euch in meinen Vorträgen gesagt habe, ist geheim. Wenn ihr in euer eigenes wahres Selbst schaut, alles, was es Tieferes geben könnte, findet ihr dort. Zuletzt auch Enos Bescheidenheit zum Thema Lehrer. Wie er sagt dann, wenn du es sagst, aber lass uns beide Gunin unseren Lehrer nennen. Das ist einfach, ich finde das einfach wunderbar. Auch wenn da vieles Legende dabei ist. Aber ich finde, wir können da vieles mitnehmen für uns. Und im Session und natürlich besonders auch zu Hause können wir uns immer wieder die Frage stellen. Denke weder gut noch böse. Wir können auch sagen, denke weder gut noch schlecht. In diesem Augenblick, was ist genau jetzt? Was ist genau jetzt das, was sich Menno oder Hans oder wie auch immer nennt? Was ist das? Und wenn es das gibt, was sich Menno und Hans nennt, was ist das? Was ist das wahre Selbst dieser Person hier, die ihr gerade denkt? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.